willkommen zu «Fäusi Federal». Das ist der wöchentliche Tag hier direkt aus dem Bundeshaus mit interessanten Gästen. Heute mit der Sarah Weiss. Sie ist SP-Nationalrätin aus Basel. Sie arbeitet im Gesundheitswesen. Darum reden wir über die beiden gesundheitspolitischen Initiativen. Aber sie ist auch Finanzpolitikerin, Präsidentin von der Finanzpolitischen Kommission. Und darum fange ich gerade dort an. Oder jetzt sind wir schon wieder über eine Initiative abstimmen von der SP, die Milliarden kostet und wo niemand weiss, wie man sie finanziert. Ihr sagt es auch nicht. Ist das wieder finanzpolitische Zwängerei, die am Schluss wieder zu Problemen führt?
Ja, guten Morgen zuerst. Nein, eben gerade nicht. Weil ich glaube, es gibt einen grossen Unterschied zur 13. AHV-Rente. Die 13. AHV-Rente war wirklich ein Ausbau gewesen. Das heisst, es war wirklich eine Mehrleistung gewesen. Es kostet wirklich mehr Geld. Und die Prämienentlastungsinitiative kostet eigentlich nicht mehr Geld. Das Gesundheitswesen wird damit nicht teurer, sondern es wird einfach von jemand anderem gezahlt. Und natürlich belastet es den Bundeshaushalt, natürlich belastet es auch die Kantone. Aber das ist auch richtig so, weil wer es im Moment zahlt, sind die Einzelpersonen, die eine wahnsinnige Last, also jährlich bis zu 3-4% mehr müssen zahlen. Und das soll abgefedert werden durch den Bund und durch die Kantone.
Und woher soll das Geld kommen?
Ich glaube, wichtig.
Wo muss man sparen? Oder muss man Steuern aufentun?
Nein. Diskussion ist ja bei jedem Leistung, die man erbringt, ist, es muss am Schluss ein ausgeglichener Haushalt sein. Und wenn wir schauen, zum Beispiel, wenn wir jetzt würden verzichten auf künftige Steuersenkungen, wir haben 600 Millionen bei der Industriezölle zum Beispiel, die verloren gehen, wir haben Steuerprojekte, die wir kostenneutral umsetzen, dann kann das finanziert werden mit dem heutigen Haushalt. Und ich glaube, das wird in der Umsetzung dann eine Diskussion sein. Aber wir haben immer wieder Vorlagen, sei das Steuerreformen, sei das sonstige, wo man nicht explizit sagen, wie es muss finanziert werden. Und was einfach immer spannend ist, immer wenn es um die Menschen geht, wenn es darum geht, Menschen zu entlasten, dann kommt gerade sofort die Frage, ja, wer zahlt's? Wenn es darum geht, Unternehmen zu entlasten, nenn nochmal Industriezölle, 600 Millionen, was kostet, hat niemand gefragt, ja.
Haben wir auch diskutiert.
Nein, wir haben nicht diskutiert, was machen wir mit den 600 Millionen, die uns im Jahr dann fehlen werden. Und das finde ich einfach schade. Ich glaube, es ist jetzt richtig, dass wir die Menschen entlasten. Und natürlich müssen wir uns dann nachher auch überlegen, wie können wir langfristige ausgeglichene Haushalte haben. Und diese Diskussionen führen wir ja auch in der Finanzpolitischen Kommission.
Über die Industriezölle reden wir vielleicht ein anderes Mal. Du hast gesagt, es wird nicht teurer, oder? Es ist keine zusätzliche Leistung. Aber eine Kritik von den Gegnern von der Prämienentlastungsinitiativen ist schon, es wird auch nicht billiger. Weil man ändert nichts an diesen 2-3, manchmal 4%, wo die Kosten jedes Jahr hochgehen.
Das ist absolut aus meiner Sicht korrekt. Es könnte vielleicht einen Effekt haben, dass es gewisse kostendämpfende Massnahmen umgesetzt werden können, weil der Bund mehr muss zahlen und vielleicht Bundesparlamentarierinnen ein Interesse haben, ein bisschen zu senken oder ein bisschen Kosten dämpfen. Aber grundsätzlich ist es natürlich eine Verteilungsfrage. Es ist in dem Sinne nicht eine klassische gesundheitspolitische Vorlage, sondern es ist einfach eine Frage, wer zahlt. Und ich meine, bei uns in der Schweiz ist es einfach extrem unsozial finanziert. 36% wird nur durch den Staat, also natürlich finanziert der Rest quasi unabhängig vom Einkommen. Das ist nicht sehr sozial. Aber es ist ganz klar, wenn man will Gesundheitskosten senken, dann muss man ganz nebeneinander ansetzen und nicht bei der Prämie, bei der Prämienverteilung. Das ist wirklich eine sozialpolitische Vorlage.
Es ist eine Verteilungsfrage. Jetzt hat eine Studie gegeben, wer davon profitiert. Und die hat gesagt, ja, am meisten profitieren die Baselstädter, wo du herkommst, und Genfer und so. Also die Kantone, die Gebiete oder Prämienregionen, die heute hohe Kosten haben, die profitieren naturgemäss mehr, wenn man in die Verfassung schreibt, es darf nicht mehr kosten als 10%. Das heisst, es werden Leute belohnt, die viel zum Doktor gehen.
Also ich glaube, grundsätzlich werden ja nie Kantone belohnt, sondern grundsätzlich werden die Menschen entlastet.
Und wenn ich jetzt, wo viel zum Doktor gehen?
Nein, ich gehe jetzt beispielsweise nicht besonders häufig zum Arzt. Das sind auch teilweise demografische Gründe. Also, dass Bern und Basel so hohe Prämien hat, ist natürlich, weil es eine relativ hohe Dichte hat. Aber es sind natürlich zwei Städte.
Dichte an Ärzte.
An Ärzte und Spitäler.
Okay, ja.
Aber es sind natürlich auch andere Faktoren, wie die demografischen Faktoren, wie beispielsweise, dass es relativ grossen Unterschied hat, auch von der Armut, wo man auch weiss, das kostet auch mehr, also dann hat man höhere Gesundheitsausgaben. Also es ist sehr vielseitig und am Schluss geht es ja nicht darum, dass man die eine Bevölkerungsgruppe gegen die andere ausspielt, sondern es geht einfach darum, dass die Menschen am Schluss Belastung in Grenzen halten. Und ich kann jetzt noch zum Beispiel für Basel-Stadt reden, wir haben relativ wir haben viel Geld aus für Prämien, Verbilligungen schon jetzt, das ist aber auch richtig. Und trotzdem ist so eine Deckelung richtig, weil wer jetzt entlastet wird, häufig sind die ganz, die ganz, ganz wenig haben. In der Sozialhilfe sind etc. Aber dort, was ja wirklich auch einschlägt, das sind dann wirklich der Mittelstand, das sind Familien, das sind all die, die eben knapp keine Verbilligungen bekommen, weil sie zu viel verdienen, und eigentlich so, aber relativ viel zahlen. Und genau für die, Personen möchten wir eben die Initiative machen. Das heisst, sie soll wirklich Menschen sollen breit bis in den Mittelstand davon profitieren, unabhängig davon, wo sie wohnen. Und klar, in einem Appenzell, wo man vielleicht irgendwie 250 Franken Prämie oder 300 Franken Prämie zahlt, ist das vielleicht nicht so schnell erreicht, obwohl dort ist das Lohnniveau auch ein bisschen tiefer. Aber das Ziel ist wirklich, wir wollen die Deckelung von diesen 10%, und das ist unabhängig, in welchem Kanton man wohnt, und das ist ein Grundsatz. Mhm. Und wenn ich vielleicht da noch ausholen darf, also wenn man 1997 auch das KVG, respektive die Kopfprämie eingeführt hat, hat man immer gesagt, wir sind damals schon skeptisch gewesen mit Kopfprämie, aber dort ist, wie gesagt worden, 8% maximal soll das ausmachen vom Einkommen oder respektive vom verfügbaren Einkommen. Und wir sind heute viel, viel höher. Und ich finde einfach, wir müssen das Versprechen, das man damals gemacht hat, müssen wir jetzt eigentlich auch einhalten.
Mhm. Jetzt ist natürlich eben, in gewissen Kantonen ist es 8%. Mhm. Das ist ja nur in Kantonen höher, wo auch Kantone letztlich die Überversorgung auch bewilligt haben. Also irgendwann müssen ja Baslerinnen und Basler oder Genferinnen und Genfer etwas also zu ihrem Gesundheitsdirektor gehen und sagen, hey, du musst eigentlich etwas machen, es ist Kantonsaufgabe.
Oder? Nein, ich glaube, es ist nicht mehr Kantonsaufgabe. Wenn wir sehen, dass zum Beispiel Luzern sogar gerügt worden ist, dass sie auf Kosten von den Prämienzahlenden gespart haben.
Sie haben zu wenig Prämienverbilligungen ausgezahlt, das hat das Bundesgericht festgehalten.
Genau, und 14% von den 14 Kantonen sogar haben quasi in absoluten Zahlen weniger ausgegeben für Prämienverbilligungen, obwohl Prämien gestiegen sind. Das heisst, die Kantone haben sich teilweise auch gesund saniert auf Kosten der Menschen. Und wenn so Reflex kommen bei den Kantonen, und da kann man jetzt Basel nicht dazu zählen, dann immer mehr ausgeben, das gibt wirklich andere Gründe dafür, aber es haben sich wirklich Kantone gesund saniert auf Kosten der Menschen, dann ist der Punkt da, wo der Bund muss eingreifen und eine Lösung finden. Und das ist der Grund, warum es eine nationale Lösung gibt. Mhm. Sonst bin ich auch der Meinung, soll die Kantone schauen, aber da ist es wirklich so, dass die Kantone sich aus unterschiedlichen Gründen aus der Verantwortung stellen. Und dann sind wir als Bund gefordert, für die Menschen eigentlich, dass wir Lösungen anbieten. Und das ist jetzt wie eine Option, eine Lösung, wo wir sagen, das wäre etwas, was man könnte machen. Und am Schluss ist es aber die Bevölkerung, die entscheidet, ob sie das möchte oder nicht.
Gut, aber dort gibt es ja den Gegenvorschlag, wo du genau das Problem, das ich auch sehe, die Kantone haben sich meistens aus finanzpolitischen Gründen, du bist jetzt sehr zurückhaltend gewesen, aber sie haben sich wirklich Geld gespart, indem sie dort zurückgefahren sind, die allermeisten. Und der Gegenvorschlag würde ein Minimum garantieren, das sie ausgeben müssen. Also dann ist eigentlich ja jetzt noch eine Zwängerei, wenn das auch noch etwas auf Bundesebene auch noch willst.
Nein, also ich war sehr offen gewesen für einen guten Gegenvorschlag. Da bin ich, das sind mir
das auch als
der, der jetzt vorliegt, lenkt nicht. Also wenn man sieht, was dort vorliegt, wie viel Geld jetzt zum Beispiel auch vom Bund, es hat ein bisschen mehr über 300 Millionen kostet, dann ist es schon klar, dass das niemals die Prämienentwicklung abfedern. Das heisst, der Gegenvorschlag, den wir jetzt haben, der ist ungenügend. Er tritt aber in Kraft, wenn die Initiative abgelehnt werden würde. Mhm. Aber er ist absolut ungenügend. Und ich glaube, wir müssen jetzt die Ängste auch und die Sorgen, zu Recht die Sorgen, die jetzt ein Haushalt gerade von der Familie betrifft, müssen wir ernst nehmen und eine Lösung bieten. Und die Lösung heisst jetzt einfach maximal 10%. Und da muss jetzt auch der Bund Verantwortung übernehmen.
Warum tun wir nicht eine Lösung suchen auf der anderen Seite, also dort, wo die Kosten entstehen? Also, weil, wenn wir schon noch, eben, du sagst ja zu Recht, es ist eine andere Debatte und so, aber dort kommen wir nicht vorwärts. Und von der SP, auch von dir, wir haben schon mal da über das Gesundheitswesen geredet, ihr redet immer nur über die Verteilung der Kosten, du hast dort ein bisschen Einheitskassen ins Schaufenster gestellt und so weiter. Aber auch das, es ändert ja nichts an der Tatsache, dass immer mehr Kosten anfallen. Und die müssen verteilt werden. Am Schluss kann der Staat nur noch Kosten umverteilen irgendwie. Offenbar ist er unfähig, die Entstehung der Kosten zu bekämpfen.
Also ich glaube, das eine tun, das andere nicht lassen. Also ich glaube, das Prämienentlastungsinitiative ist wirklich wahnsinnig wichtig für die Menschen. Die Frage ist, wer trägt die Kosten? Und dann haben wir die gesundheitspolitischen Aspekte, und da bin ich absolut bei dir. Also ich meine, da hat das Parlament die Arbeit wirklich nicht gemacht. Und ich sehe da wie zwei Probleme. Das eine Problem ist, dass der Bund und die Kantone sich gegenseitig ein bisschen die heiße Herdöpfel zuschieben. Mhm. Weil man hat geteilte Kompetenzen, teilweise sind Kantone zuständig, was absolut absurd ist, weil heutzutage kann man eine Gesundheitsversorgung nicht mehr innerhalb vom Kanton regeln, sondern man müsste in Gesundheitsregionen denken. Und der Bund, der unterlässt sinnvolle kostendämpfende Massnahmen zu ergreifen. Ich nenne jetzt ein paar Beispiele. Es geht um Medikamentenpreise, es geht beispielsweise Förderung von Generika, wo man sich mit Händen und Fies wehrt.
Also bei beiden Sachen macht er etwas.
Ja, aber also wenn man sieht, wie groß Einsparpotenzial ist, es gibt ja da aus 2017 den Expertenbericht. Und die Massnahmen dort, die sind alle ohne Leistungseinbussen umsetzbar. Und was wir anbekommen haben als Parlament aus dem Katalog, ist vernichtend. Also, da muss ich, also, das ist es so. Wir haben dort keine, also, wir haben dort wenig anbekommen. Das ist ja so.
Zwei Kostendämpfungspakete. Das zweite ist gerade noch so in der Zielgeraden und so.
Ja, zwei, aber sehr zahnlose Kostendämpfungspakete, die nicht wirklich einschenken. Und dort, was wirklich einschenkt, also zum Beispiel eben, ich sage jetzt Medikamente, Generika, aber auch zum Beispiel eine bessere Planung. Also ich meine, wir wissen, wir haben teilweise eine Überversorgung. Mhm. Und wir schränken sie nicht ein. Wir pochen dann auf deren Wirtschaftsfreiheit, was absolut absurd ist, weil das Gesundheitswesen ist definitiv kein freier Markt. Also da kann man sich nicht auf die Wirtschaftsfreiheit berufen. Dort ist mir jetzt so ein bisschen gut gelungen. Also wir haben jetzt einen neuen Vorstoß gemacht für eine interkantonale oder sogar eine nationale Planung der Spitäler, wo bis in die FDP mit unterzeichnet worden ist. Das war, ich sage jetzt, vor 4 Jahren, wo ich fast einen ähnlichen, fast den gleichen Vorstoß schon eingereicht habe, ist das undenkbar gewesen. Also ich glaube, da findet der Wandel statt, dass man wie sieht, man muss jetzt ein bisschen stärker regulieren. Und ich glaube, am Schluss kommen wir aber nicht davon weg, dass man grundsätzlich das Gesundheitswesen anders ausrichten. Mhm. Weil solange die Leistungserbringer, und das ist nicht gegen die Leistungserbringer, aber solange die Leistungserbringer mehr verdienen, wenn sie mehr machen, werden sie rein finanziell werden sie immer mehr machen. Das heisst, es wird immer teurer. Ja. Und wenn wir möchten, dass
wir... Wir haben auch ein Mengenproblem. Bis weit ins bürgerliche Lager höre ich das. Wir haben ein Mengenproblem, nicht unbedingt ein Kosten pro Sache, die man macht. Problem.
Genau, ich glaube nicht, dass die einzelnen Leistungen, es gibt gewisse Leistungen, die überbezahlt sind. Aber grundsätzlich ist es, wenn man auch schaut, wo die Kosten entstehen, ist es natürlich, dass sehr, sehr viel gemacht wird. Mhm. Und die Frage ist dann wirklich, ist wirklich alles nötig? Und da weiss man, Knieandroskopie ist ein typisches Beispiel, da wird
seit
viel zu viel gemacht.
Knüspiegelungen auf Deutsch, wo wir, glaube ich, doppelt so viel machen wie, jetzt bin ich nicht mehr sicher, Holland oder Großbritannien oder so pro Kopf, wo eine vergleichbare Demografie
hat. Und ich glaube, Basel-Stadt macht 4-mal so viel wie der Durchschnitt von der Schweiz.
Also was so, machen die denn? Shooten die alle so schlimm schlecht?
Ich weiß es nicht. Aber das zeigt halt einfach, dass es dort Regulierungen braucht. Und ich glaube, und wenn wir dann wirklich System, also wir können jetzt regulieren, wir können ein bisschen Pflasterli-Politik machen, und das ist auch wichtig, aber wenn wir das System wirklich fundamental ändern wollen, dann bräuchten wir etwas, bräuchten wir neue finanzielle Anreize. Das heisst, wir dürfen nicht mehr Quantität zahlen, sondern Qualität. Mhm. Und ich glaube, das ist der grosse Game-Changer, den wir brauchen im Gesundheitswesen, damit wir wirklich richtig Service Public gehen. Und zwar nicht im Sinn von, es kann einen Qualitätswettbewerb geben, aber solange wir halt...
Warum nicht?
Der Qualitätswettbewerb? Mhm. Doch, den kann es geben von mir aus. Qualitätswettbewerb ist von mir aus sehr gut, aber das, was wir jetzt haben, ist ein Quantitätswettbewerb. Genau. Und der ist falsch und der führt vor allem zu unnötigen Kosten. Mhm. Und jetzt vielleicht noch ein letzter Punkt. Grundsätzlich muss man natürlich schon aufpassen. Also für mich sind nicht alle Kosten, die im Gesundheitswesen anfallen, schlecht. Wenn sie einen medizinischen Mehrwert haben, bin ich extrem bereit, das zu zahlen. Mhm. Dann finde ich, können wir eben über die Aufteilung reden, darum die Prämienentlastungsinitiative. Aber wo ich nicht bereit bin, zu zahlen, ist für unnötige Leistungen, die sogar schädlich sind, nicht nötig sind und für Leistungen, die gewisse wenige zu viel abkassieren. Mhm. Und an diesen zwei Punkten gibt es so viele Ansatzpunkte. Mhm. Und der letzte Punkt, wo man ich denke, wo wir auch nichts gemacht haben, wenig gemacht haben, ist Prävention. Ich meine, das Günstigste im Gesundheitswesen ist, wenn die Menschen gesund bleiben. Und ich meine mit Prävention nicht APG-Plakat-Kampagne, wo man...
Danke!
Genau, das habe ich schon gedacht. Sondern ich meine wirklich Vorsorge, dass man vorzeitig, dass man auch Sekundärprävention, also wenn die Leute schon erkrankt sind, dass man schaut, dass es keine Folgeerkrankungen gibt, etc. Das sind alles Sachen, wo man viel zu kleinen Fokus drauf legen. Und das wäre etwas, wo den Menschen etwas bringt und dem Portemonnaie.
Ist steht auch in der Bundesverfassung, dass eigentlich Menschen in diesem Land zuerst selber für ihre Gesundheit verantwortlich sind. Und erst dann zum Arzt sollten gehen. Aber das ist halt am Schluss auch eine kulturelle Frage. Jetzt hast du gesagt, eben regionale, vielleicht sogar nationale Spitalplanung. Hast du schon ein Telefon bekommen von der Gesundheitsdirektorenkonferenz? Weil weisst, also ich höre das immer mehr da oben. Es gibt da oben in dem Bundeshaus eine Verzweiflung darüber, über die Kantone und ihre Rolle bei verschiedenen politischen Projekten. Die blockieren alles, was in eine andere Richtung geht, oder? Das ist wahnsinnig.
Ja, also Telefon habe ich nicht bekommen. Ich habe sehr viele Gespräche geführt, natürlich. Und es ist gewisse sind nicht unbedingt nur dagegen.
Okay.
Aber natürlich will niemand die Hoheit abgeben. Und ich glaube, entweder kann es jetzt ein Druckmittel sein, dass sich die Kantone freiwillig zusammentun und nach Gesundheitsregionen sinnvoll planen. Oder überhaupt planen, muss man auch mal sagen. Und sonst ist dann die Ultima Ratio, ich sage es ein bisschen so, ist, dass man sagt, ihr könnt es anscheinend nicht, aus welchen Gründen auch immer, sind mit Interessenskonflikten etc. der Bund übernimmt. Und das ist für mich immer eigentlich das letzte Mittel, was es gibt. Aber wenn es halt wirklich nicht anders geht, ich sage jetzt wie bei der Prämienentlastungsinitiative, Kantone machen einfach nicht das, was man damals entschieden hat mit dieser Grenze, dann muss der Bund eingreifen. Ich finde, es ist immer so, es kommt immer ganz, ganz am Schluss. Aber ich bin auch nicht bereit, einfach zuzuschauen, wie einerseits Kosten steigen, andererseits versucht man dann irgendjemand zu sparen, was dann irgendwie wehtut, obwohl man weiss, wo man eigentlich könnte Kosten einsparen, ohne dass es jemandem weh macht.
Der Patrick Hesse, grün-liberaler Nationalrat und Pflegefachmann, hat da auch in einem Gespräch gesagt, hat sich auch dafür ausgesprochen für das? Also,
hat mein Vorstoss auch unterschrieben.
Ja, ich wollte fragen, sehr gut. Nein, und er hat dann gesagt, es würde auch bei der Pflege Entlastung geben, wenn man weniger Spitäler hat, die einen 24-Stunden-Dienst brauchen und ja.
Ja, also die Ambulantisierung ist natürlich nicht, ist aus finanzieller Sicht natürlich interessant, aber natürlich auch für die Arbeitsbedingungen. Ich glaube, niemand sagt, oder wenig sagen, Schichtbetrieb ist schon immer mein Wunsch gewesen. Es gibt einige, was gut ist. Aber
nicht für ewig. Also eben.
Genau, aber ich denke, natürlich eine Ambulantisierung ist spannend. Jetzt haben wir aber momentan einfach ich sage jetzt, das Ambulante ist nicht unbedingt so, Spitalambulante ist nicht lukrativ. Ich sage jetzt, es lohnt sich nicht. Das ist teilweise unterfinanziert. Das heisst, man hat eigentlich nicht unbedingt den finanziellen Anreiz, mehr ins Ambulant anzubieten. Das heisst, wir müssen halt auch dort dran arbeiten. Ich hoffe jetzt mit FAS schaffen wir dran, dass wir dort ein bisschen
einheitliche Finanzierung
zwischen ambulant und stationär.
Ja, wo Gewerkschaften wieder bekämpfen.
Und
du?
Ich bin ganz klar dafür.
Okay.
Ich finde, das ist das einzig Richtige, weil wir müssen, eine Leistung darf nicht abhängig sein, welche lukrativer ist, sondern ob sie ambulant oder ob ich ambulant oder stationär behandelt wird, soll einzig allein davon abhängen, was medizinisch sinnvoll ist. Und da bin ich wirklich überzeugt davon, dass da dafür eine einheitliche Finanzierung das einzig Richtige ist. Und mit dem eben sogenannten EFAS, einheitliche Finanzierung ambulant vor stationär, haben wir das. Natürlich gibt es auch Kritikpunkte, wie in jeder Kompromissvorlage.
Es ist aber riesig lang, ja.
Aber das sind jetzt 14 Jahre Arbeit gewesen und ich glaube, es ist mal, also wenn man mal etwas geschafft hat, dann muss man das auch können wagen.
Kommt wahrscheinlich dann im November. Das Volk habe ich gerüchteweise gehört, aber es ist noch nicht.
Also auf die Debatte freue ich mich dann auch.
Mit deinen Gewerkschaftskollegen, oder? Das wird lustig.
Ich freue mich immer auf
Konkurrenz. Du bist ja wahrscheinlich sogar Mitglied in dieser Gewerkschaft, wo das Referendum ergriffen hat.
Selbstverständlich bin ich Mitglied.
Da hast du nicht irgendwie der Chefin, Kollegin aus dem Rat im Übrigen angeläutet und gesagt, du, also das ist ein Blödsinn, was man da macht. Hast du das nicht?
Also ich
kann sie können verhindern.
Also ich glaube, das ist am Schluss ein basisdemokratischer Entscheid, ob man ein Referendum ergreift. Und ich habe immer klar gesagt, dass die Vorlage aus meiner Sicht genügend ist, für dass man sie nicht ablehnen muss. Ich habe im Rot dafür gestimmt. Und ich glaube tatsächlich, die Diskussion in der Öffentlichkeit ist auch gar nicht unbedingt schlecht. Ich glaube, wir können uns tatsächlich darüber unterhalten, wenn wir das oder wenn wir das nicht. Von dem her, ich habe auch nicht Angst vor deren Abstimmung.
Okay. Jetzt hast du vorher gesagt, Ultima Ratio, eben ist das vielleicht der Bund, der das regelt und plant. Das ist ja genau das, was die andere Initiative will. Die Kostenbremse-Initiative von der Mitte, die sagt, wenn die Kosten weiterhin so ansteigen, tut es noch so ein bisschen kompliziert berechnen mit den Löhnen und so weiter, dann soll der Bund das machen. Warum bist denn du dort dagegen?
Ich interpretiere die Initiative ein bisschen anders.
Okay, wie?
die Initiative sagt ja, sie koppelt eigentlich so die Wirtschaftsentwicklung an die Prämienentwicklung, so ein bisschen, oder an Kosten, die innerhalb von der obligatorischen Versicherung erbracht werden dürfen. Und das heisst, und das ist ein grosses Problem, weil es gibt so eine starre Kopplung. Und ich sage jetzt, Löhne und Wirtschaftsentwicklung geht jetzt nicht unbedingt etwas damit zu tun, wie viele Gesundheitsleistungen in Anspruch genommen werden müssen. Oder wie viel man braucht.
Aber ob man sich das leisten kann?
Ja, aber das Problem ist, was passiert denn mit diesen Leistungen? Wenn man dann sagt, okay, dann tut man sie abschrauben, was passiert? Sie gehen in die Zusatzversicherung. Weil sie sagen ja nicht, die Initiative sagt nicht, Gesundheitskosten dürfen nicht mehr steigen, sondern sie sagen, die obligatorische Versicherung, die Kosten dürfen nicht mehr steigen. Das heisst, all die Kosten, die anfallen, weil am Schluss braucht man ja die Leistungen, gehen in Zusatzversicherungen. Und das führt dann zu einer Zweiklassenmedizin, die sich ein paar nicht mehr leisten können. Und andere wollen nicht mehr aufgenommen werden, weil sie zum Beispiel chronisch krank sind. Und das ist für mich der Hauptgrund, warum ich die Initiativen ablehne. Und der zweite Grund, warum ich die Initiativen ablehne, die Initiative sagt nichts, aber 0,0 über mögliche Massnahmen aus. Ich habe vorher gesagt...
Wie euch?
Nein, aber wir haben auch keine Massnahmen. Wir sagen nur, wie es finanziert werden soll. Aber die Initiative sagt, man möchte dann müssen Massnahmen, also es steht ja so drin, dann müssen Massnahmen ergriffen werden. Die Massnahmen liegen seit 2017 vor. Der ganze Katalog. Und Mitte selber, vor allem im Ständerat, verhindert eine Umsetzung nach der anderen von deren Massnahmen. Da frage ich mich schon, warum wollen wir einen Verfassungsartikel, wenn im Parlament Vertreter von der gleichen Partei all die Massnahmen verhindern?
Der Lorenz Hess habe ich das vor zwei Wochen gefragt und dann hat er gesagt, ja, wenn denn das in der Verfassung steht, dann steigt dann der Druck auf uns alle da oben, dass wir es machen.
Ja, also wenn ich jetzt in da innen hocke und jedes Mal einen Verfassungsauftrag brauche, damit ich das Richtige mache, also ich meine, dann brauchen wir sehr viele Initiativen.
Und eine dicke Verfassung.
Genau, und ich glaube, das kann echt nicht das Ziel sein. Ich glaube, zuerst müssen die Parlamentarierinnen und Parlamentarier da oben ihren Job machen und nicht so, ich sage jetzt so Wahlkampfinitiativen lancieren, respektive eingeben, die wirklich gefährliche Auswirkungen können haben. Es ist ja nicht so, dass es ein Papiertiger wird, sondern es kann wirklich zu einer Zweiklassenmedizin führen. Und ich wünsche mir kostendämpfende Massnahmen. Aber für das brauchen wir schlicht einen Verfassungsartikel nicht.
Ja, aber das mit der Zusatzversicherung, das habe ich auch schon gehört, aber das ist ja nur der Fall, wenn wirklich der Grundleistungskatalog irgendwie zusammengestrichen wird. Und das steht ja nicht in der Initiative. Du hast da nicht vielleicht ein bisschen
zu viel. Das ist doch die logische Konsequenz. Alle Massnahmen bis jetzt, wo keine Einbussen gehabt hätten, das ist nämlich aus dem Expertenkatalog, sind abgelehnt worden. Das heisst, okay, da gibt es keine Mehrheit dafür. Jetzt, was wird denn das Parlament sonst machen? Das Parlament,
aber weniger Spitäler vielleicht, weniger Ärzte?
Das ist alles schon abgelehnt worden. Also ich glaube, es ist wie das Problem, dass alle sinnvollen Massnahmen finden da oben keine Mehrheit, weil es tatsächlich auch ein Portemonnaie von gewissen Lobbyistinnen und Lobbyisten wehmacht. Das heisst, die einzige Wahrscheinlichkeit, die es noch gibt, ist, dass man sagt, okay, man tut jetzt Leistungen abbauen im Grundkatalog. Und das ist die grosse Gefahr. Ich habe nicht unbedingt Angst, dass man Ende Jahr keine Operation mehr machen kann. Das glaube ich nicht, so die Rationierung. Aber ich glaube auch in den nächsten 5 Jahren wird das nicht ein Zusammenstrich geben vom Grundkatalog. Aber wenn man längerfristig denkt, dann ist die Gefahr extrem real. Und darum ist die Initiative gefährlich. Und wir haben jetzt als Parlament schon alle Hebel, alle Möglichkeiten, Massnahmen zu ergreifen, wenn der Wille da ist. Und eben, wenn der Hess sagt, ja, es gibt einen Druck auf Parlamentarierinnen, dann muss ich schon ein bisschen schmunzeln, weil das darf eigentlich nicht sein. Also wir brauchen nicht, wir haben einen klaren Auftrag. Ich meine, die Bevölkerung sagt klar, was sie möchte. Und für das brauchen wir nicht einen Verfassungsartikel.
Oder beide Initiativen sind ein bisschen, für mich Zeichen auch ein bisschen von einer zunehmenden, fast schon Hilflosigkeit. Weil viele, aber wir reden seit 20 Jahren über viele Sachen, bringen sie nicht an. Und jetzt haben wir zwei Initiativen, die eigentlich das nicht machen. Die eine tut die Kosten anders verteilen, die andere erzählt, dass sie etwas gegen Kosten macht, ohne es wirklich zu sagen. Schon nur, das Thema ist einfach vertrackt. Weil niemand, wenn du sagst, ja, man muss auf Qualität finanzieren, das höre ich auch schon seit 15 Jahren. Wo liegt denn das Problem?
Also ich frage mich das manchmal wirklich auch. Ich meine, ich glaube, das eine Problem ist, das Gesundheitswesen ist extrem komplex. Ein kleines Schräubchen irgendwo mit Rüllen hat ganz, ganz viele Auswirkungen. Dann ist das Gesundheitswesen mit über 90 Milliarden Volumen einfach der grösste Wirtschaftszweig. Das heisst, es steht auch eine Wirtschaft dahinter, die Interesse hat. Mhm. Und das macht es so kompliziert. Das ist nicht ganz klar ein Service public. wie ich sage jetzt ÖV, wo man noch sagt, ja, ja, das ist klar, das ist ein Service Public. Es ist zwischen Markt und Nicht-Markt. Und das ist eine ganz schwierige Mischung. Dann ist es eine Mischung zwischen Bund und Kanton. Und all das macht es so komplex und dann noch ganz viele eben Interessensvertretungen, auch hier im Parlament, was dann so komplex macht, dass Veränderungen extrem schwierig sind, weil sie irgendjemandem wehtun, weil irgendjemand verliert. Mhm. Und ich glaube, solange wir nicht wegkommen von dem, jemand verliert, sondern solange wir uns quasi nicht können fokussieren auf die Menschen, auf Patientinnen und Patienten, die im Mittelpunkt stehen sollten, wird sich nicht gross etwas ändern. Aber ich habe schon das Gefühl, im Moment ist schon ein bisschen Eruption, also es geht schon, auch die Parlamentarierinnen, glaube ich, merken, so geht es nicht weiter. Mhm. Und die zwei Initiativen, ja, sind ein Stück weit Ausdruck davon, dass man wirklich sagt, das Parlament, das muss doch mal handeln, die Kantone müssen mal handeln. Und ich glaube, aber es sind zwei ganz unterschiedliche Initiativen. Verteilungsfrage, die ich richtig finde, auch wenn wir schauen, wie unser Finanzierungssystem funktioniert. Und dann, ich sage, eine starre Bindung zwischen Wirtschaftswachstum und Prämien, die so nicht umsetzbar ist, nicht zielführend ist. Aber beide zeigen natürlich zwei Probleme auf. Und ich glaube, zu dem kann man auch stehen. Und ich glaube, beide Probleme müssen wir angehen. Niemand findet die Initiative die Lösung und bei dem anderen selbstverständlich ist die Initiative keine Lösung.
Gehen wir nochmal auf die Menschen und auf die Verteilungsfrage. Ich meine, da gibt's wenn du das anschaust, es ist ja schon heute ein schöner Teil, ist finanziert durch Steuergelder. Das heisst, wer mehr verdient, zahlt heute schon sehr viel mehr und er bezieht auch weniger Leistungen. Oder? Das heisst, es ist schon heute, es ist ja nicht so, wie ihr denkt, das manchmal ein bisschen übertrieben darstellen mit der, es gibt nur die Kopfprämie. Das weisst ja du auch, das stimmt ja nicht.
Nein, aber es ist eine Tatsache, dass wir, wenn wir im internationalen Vergleich schauen, dass zum Beispiel die Selbstzahlungen, allein die Selbstzahlungen, das sind.
Selbstbehalt und Franchise.
Genau, ja. Das sind 19 Milliarden im Jahr. Dann kommen noch Kopfprämien dazu. Dann kommen sonst noch Zahlungen dazu. Das heisst, der Anteil, wo man unabhängig davon zahlt, wie viel man verdient, ist enorm hoch. Im internationalen Vergleich hat es gesehen. Also eben bis 6 und nur 36%.
Ist eben gut, weil es eine Beteiligung gibt.
Nein.
Weil dann du Chef bist von deiner Gesundheit, wenn du selber musst zahlen.
Ja gut, aber dann kann ich Gegenfrage stellen, ja, warum sind wir denn nicht so teuer?
Ja, weil die Mechanismen, um das zu kontrollieren, nicht funktionieren.
Nein, ich glaube, das System funktioniert tatsächlich nicht so. Ich gehe ja auch nicht, wenn ich, die Feuerwehr ist ja auch nicht so, so finanziert. Die wird ja nicht pro Brand gezahlt. Aber ich tue ja auch nicht die Feuerwehr die ganze Zeit rufen, nur weil ich es nicht muss zahlen. Im Service Public, ich glaube, es ist wirklich eine Frage, wie schaut man es an? Und solange natürlich Gesundheit, nicht als Service Public anschaut, sondern als Konsumgut, dann ist es tatsächlich so, habe ich das Gefühl, ich habe Anrecht.
Das ist ja so, ja.
Aber da sind wir ein Stück weit auch als Staat in der Verantwortung, den Leuten die Mittel oder die Fähigkeiten mitzugeben, die Gesundheitskompetenz mitzugeben, das zu nutzen, was sie brauchen. Und dort, zum Beispiel, ein Beispiel, es braucht keine Werbung für Gesundheitsdienstleistungen. Finde ich zum Beispiel. Es gibt keine Notwendigkeit, dass man Werbung machen für ein Spital. Weil, wieso sollte ich Werbung machen? Ich gehe auch nicht unbedingt eben für eine Feuerwehr, für eine Polizei, für eine Schule Werbung machen, sondern die sollen da sein, wenn es mich braucht. Aber ich muss nicht Werbung dafür machen. Und das ist so, das ist halt, und das ist das, was ich vorher gesagt habe, was sich das Gesundheitswesen zwischen Privatwirtschaft und Service Public befindet. Und ich glaube, irgendwann muss man sich wie für einen Weg entscheiden. Und wenn man sagt, man nimmt den Markt, dann muss man auch in Kauf nehmen, dass es immer teurer wird. Weil dann ist das der Anreiz, den man will. Und dann darf man auch nicht sich darüber beklagen. Und wenn man sagt, nein, wir möchten ein Gesundheitswesen, das einfach da ist, wenn es braucht, im Sinn von einem Notfall, im Sinn von einer Polizei, dann muss man sagen, okay, aber dann müssen wir eher Richtung Service Public, dann brauchen wir andere Anreizsysteme, andere Finanzierungsmodelle, dann kann es nicht so weitergehen wie bisher.
Aber es ist ja genau umgekehrt. Weißt, Sachen, die im Markt sind, werden immer günstiger. Das iPhone wird immer günstiger, Computer werden immer günstiger, Autos werden immer günstiger oder immer besser. Und es ist ja nur, beim Staat wird immer alles teurer und die Leistung schlechter.
Nein, das ist Mengenwachstum. Also selbst wenn wir, nehmen wir Labortarif, da haben wir endlich geschafft, die zu senken. Der Roland Berset hat die gesenkt gegen grossen Widerstand vom Parlament. Wo jetzt zum Beispiel
und die auch von der Labor und von der Ärzte.
Selbstverständlich. Nein, wir sind vor allem im Labors, glaub ich. Und was ist jetzt passiert? Das ist ein, zwei Jahre, wenn man die Statistik anschaut, ein, zwei Jahre gut gegangen. Was ist jetzt? Ein Mengenwachstum. Mhm. Das heisst, sie haben den Preis, den wir gesunken haben, einfach durch die Menge kompensiert. Mhm. weil die nicht eingeschränkt ist. Mhm. Und eigentlich ja auch richtig ist, weil man sagt, man will ja nicht sagen, wie viel man soll machen. Es muss bedarfsgerecht sein. Und da merkt man, es ist, das zu regulieren ist wahnsinnig schwierig. Wir können schon sagen, der Tarif ist zu hoch, dort arbeiten zu gehen. Aber wenn es dann mit der Menge kompensiert wird, indem man dann einfach mehr macht, unnötig, dann muss man dort wieder eine Regulierung machen. Und darum glaube ich...
Nein, die Krankenkasse könnte ja sagen, schauen Sie, Herr Arzt, sowieso, bei einem Knieproblem müssen Sie nicht noch, ich bin zu wenig Mediziner, aber Sie müssen nicht die ganzen Möglichkeiten von Blut- und Urintest.
Also es gibt die WCG-Kriterien von...
Genau, und die Krankenkasse könnte man bestärken, dass sie das einfordert, dass sie es auch kontrolliert. Und so, das passt natürlich der Ärzte nicht, aber irgendjemand muss ja kontrollieren, statt regulieren.
Ich glaube einfach, also wenn man reguliert, muss man auch kontrollieren, sonst bringt jede Regulierung nichts. Ich glaube, das ist wirklich klar. Aber ich glaube, man muss sich wirklich grundsätzlich fragen. Solange wir, und natürlich, man kann sagen, man macht mehr Kontrolle. Aber ich glaube, es löst wie das Grundproblem nicht. Wir müssen halt aufhören, wenn man halt künftig würde sagen, okay, man zahlt nicht pro Labor, sondern man zahlt halt nach der Qualität. Dann spielt es eben keine Rolle, ob man ein Labor macht oder nicht. Solange das aber lukrativ ist, und das zeigt es halt, wenn einfach noch so viele neue Labors gegründet werden, von Nicht-MedizinerInnen, sondern von Unternehmern, dann muss das wahnsinnig lukrativ sein. Und ab dem Moment muss man sich dann überlegen, okay, brauchen wir denn nicht ein anderes Finanzierungssystem? Und dann vielleicht, was dort auch
und
noch...
Ein anderes Abrechnungssystem, sind wir bei der Tarifdiskussion und so zum Beispiel, da könnte man das auch schon machen.
Da bin ich auch völlig dabei. Ich finde, das, was wir im Moment haben, sei das der TARMED, sei das...
Wie heisst der andere? TARDOC?
Der TARDOC, TARMED.
Es ist voll von so komischen Abkürzungen.
Genau, aber es gibt auch Wirrwarr, das ist wahnsinnig komplex, wahnsinnig kompliziert. Ja. Eben, am Schluss könnte man auch sagen, warum nicht... Eine Sockelfinanzierung für Basisleistungen, da wird alles finanziert drüber und alles andere kann man den Zusatz abrechnen. Also ich finde, das ist natürlich überhaupt nicht willkommen bei vielen, wenn man sagt, man macht quasi eine staatliche Finanzierung. Aber am Schluss müssen wir uns das schon überlegen, weil ich meine, wir haben so viele Fehlanreize in den ganzen Finanzierungssystemen. Und dann geht man wie beim Beispiel Labor ein bisschen runter, dann geht die Menge auf. Ich meine, hat man genau gar nicht gewonnen. Und das sind dann die Mechanismen, die ganz schwierig auszutarieren sind.
Also ich glaube, die Mechanismen sind das Entscheidende. Aber du glaubst einfach dran und es tut mir leid, das ist einfach ein Glaube, dass es, wenn das ein Service public ist, dass es dann besser ist. Ob Mechanismen besser sind, wissen wir ja nicht.
Nein, also es wird nicht einfach besser, wenn es ein Service public ist, sondern es wird natürlich nur besser, wenn wir ganz andere Mechanismen haben. Da bin ich völlig bei dir.
Danke.
Nein, natürlich.
Großartig.
Also, man kann nicht einfach sagen, jetzt
aber
ist
es... Aber du glaubst gerade, dass es, wenn es ein Service public ist, dass man das einfacher kann einführen und so?
Ich glaube, dann hat man andere Anreize. Man hat vielleicht auch andere Probleme, aber man hat andere Anreize und man hat nicht mehr den Anreiz, möglichst viel zu machen, sondern ich hoffe, dass man dann einen Anreiz kann stellen, möglichst gut zu machen.
Mhm. Werden wir sicher ein anderes Mal wieder darüber reden. Sarah Weiss, danke vielmals, dass du am frühen Morgen auf Bern gekommen bist. Einen guten Tag noch, einen guten Rest. Euch auch einen guten Rest. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Danke für ein Feedback auf dominik.feusi@nebelspalter.ch. Dünnt noch einen Daumen nach oben oder einen Kommentar unten deponieren auf nebelspalter.ch oder dort, wo ihr es sonst hört. Danke und einen guten Tag.